Die Radio Wissen. Update.
Anis Amri, der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, ist nach seinem Anschlag quer durch Europa gereist. Außerdem war Amri schon vor der Tat der Polizei bekannt. Dennoch hat ihn keiner aufgehalten. Jetzt müssen sich die Sicherheitsbehörden Vorwürfe gefallen lassen. Und die Bundesanwaltschaft hat neue Erkenntnisse über Amri.
Das Bekennervideo, was von der IS-nahen Medienstelle veröffentlicht worden ist, ist unseren Ermittlungen zufolge authentisch und zeigt Anis Amri.
Der Fall Amri und was wir darüber bis jetzt wissen. Damit starten wir ins Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Mein Bruder, es ist alles in Ordnung, so Gott will. Ich bin jetzt im Auto. Bete für mich, mein Bruder. Bete für mich.
Diese Worte soll der mutmaßliche Attentäter Anis Amri noch aus dem Führerhaus im LKW an einen Bekannten geschickt haben. Dann hat er noch ein Selfie gemacht und war schließlich in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gefahren. 12 Menschen starben, viele weitere wurden verletzt. 10 Tage nach diesem Attentat werden jetzt weitere Details zu den Hintergründen bekannt. Heute hat die Bundesanwaltschaft einen weiteren Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt, weil es sich
bei dem vorläufig Festgenommenen nicht um die mögliche Kontaktperson von Anis Amri handelt. Er war daher aus der Haft wieder zu entlassen.
Außerdem bestätigte die Sprecherin Medienberichte über ein automatisches Bremssystem, das den LKW auf dem Weihnachtsmarkt gestoppt hat.
Wir gehen derzeit davon aus, dass der LKW aufgrund eines automatischen Bremssystems gebremst hat und nach etwa so 70 bis 80 Metern zum Stehen kam und aus diesem Grund noch schlimmere Folgen ausgeblieben sind.
Die Bundesanwaltschaft sucht weiter nach den Hintermännern. Gleichzeitig wird jetzt die Arbeit von Polizei und Geheimdiensten kritisiert. Nach Erkenntnissen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung war den Ermittlern schon lange klar, wie gefährlich Anis Amri wirklich ist. Recherchiert hat zum Beispiel Georg Heil zu dem Fall.
Man wusste, dass er Kontakt aufgenommen hatte zu Vertretern des sogenannten Islamischen Staates über einen verschlüsselten Messenger-Dienst. Er hatte sogar einem Polizeiinformanten gegenüber mehrfach davon gesprochen, dass er Anschläge begehen wollte. All das war bekannt, auch die Personen, mit denen er in Kontakt stand, die Orte, an denen er übernachtete, die Telefonnummern, die er benutzte. Aber all dieses Wissen hat nicht dazu geführt, ihn zu stoppen.
Bleibt die große Frage, warum dieses Wissen nicht gereicht hat, um den Anschlag zu verhindern. Von einem großen Versagen spricht bislang auch noch kein Politiker so deutlich, aber es gibt die ersten Stimmen, die kritische Fragen stellen. Dazu zählt die Vizechefin der SPD im Bundestag, Eva Högl. Laut ihren Aussagen beim Bayerischen Rundfunk haben die Sicherheitsleute im Terrorabwehrzentrum mehrfach über Amri als Gefährder gesprochen. Deshalb
müssen wir natürlich den Fall Amri ganz lückenlos analysieren und die Ermittlungen werden ja jetzt auch noch fortgesetzt. Und dann müssen wir in der Tat schonungslos gucken, ob die Behörden möglicherweise den rechtlichen Rahmen nicht ausgenutzt haben, Fehler gemacht haben und ob wir auch gesetzgeberischen Handlungsbedarf haben.
Der Bund deutscher Kriminalbeamter wünscht sich mehr Rechte, um mögliche Terroristen zu überwachen, sagt Vorsitzender Sebastian Fiedler.
Wir müssen dringend darüber diskutieren, dass die Bundesländer sich vereinheitlichen in ihren Polizeigesetzen. Nur 6 Bundesländer erlauben aus gefahrenabwehrenden Gründen eine Telefonüberwachung. Wir müssen auch Telefone orten können. Wir müssen auf Messenger-Dienste zugreifen können und ebenfalls auf Kontodaten.
Aufklärung zum Fall Amri auch auf EU-Ebene wünschen sich die Grünen im Europaparlament. Sie wollen wissen, wie es sein kann, dass Amri nach dem Attentat quer durch Europa fliehen konnte. Seine Stationen laut Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft, die Niederlande, Frankreich und schließlich Italien, wo er bei einer Routinekontrolle erschossen wurde. Jan-Philipp Albrecht ist Europaabgeordneter der Grünen. Er fordert, dass die Polizei in den einzelnen EU-Staaten Informationen über Täter besser austauschen muss.
Wir müssen auch in der Politik klar machen, dass die grenzübergreifenden Ermittlungen endlich in den Vordergrund gestellt werden müssen. Wir müssen dafür Geld und Personal in die Hand nehmen.
Bevor es aber Geld und Personal gibt, soll erstmal aufgeklärt werden, sagen viele Politiker jetzt. Ein Mittel dafür ist der Untersuchungsausschuss. Den soll es auf Bundesebene geben, sagen Grüne und Linke und auch in NRW. Parteiübergreifend haben dort CDU, FDP und die Piraten im Landtag so einen Ausschuss gefordert. In Nordrhein-Westfalen hatte Anis Amri als geduldeter Flüchtling einige Zeit gelebt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz wird über die Frage gestritten, ob die deutschen Behörden im Fall Amri versagt haben. Michael Knobloch postet bei Facebook: Jede neue Meldung über diesen Menschen liest sich, als ob er ein Genie gewesen wäre und unsere Polizei im Koma lag. Ilse Mützelburg findet: Das ist für die Opfer in diesem Fall und für den Rest der Bevölkerung für die Zukunft nicht hinnehmbar und schlicht beängstigend. Was für ein Versagen. Kai Peters schreibt, das ganze Geblubber mit schärferen Sicherheitsvorkehrungen können wir uns schenken, wenn wir selbst bei den deutlichsten existierenden Hinweisen nicht hinschauen. Nächstes Problem, mehr Überwachung erzeugt mehr Daten. Wer soll die checken? Führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern höchstens zu mehr Infos nach der Tat. Da ist bei Selbstmordattentätern keinem mitgeholfen. Christian Zeiske nimmt die Behörden in Schutz. Hilft ja auch nicht weiter, den Behörden da jetzt Vorwürfe zu machen. Die befolgen ja bloß Gesetze. Wenn diese nun mal so sind, wie sie sind, tun die Behörden ja nichts Falsches. Und die meisten Gesetze haben einen Grund, warum sie so sind, wie sie sind. Darüber diskutieren muss aber erlaubt sein. Katrin Müller-Meyer schreibt dazu, es gibt bisher, soweit ich weiß, nicht die Möglichkeit, jemanden für schlechte Absichten zu inhaftieren. Das wäre Guantanamo.
Was sonst noch wichtig war?
Nach langem Hin und Her soll sie jetzt kommen, die nächste Feuerpause zwischen den Kriegsparteien in Syrien. Darauf hat sich das syrische Regime mit der russischen und der türkischen Regierung geeinigt. Der Kreml hat außerdem angekündigt, eigene Truppen aus Syrien abzuziehen. Die Kämpfe sollen heute ab Mitternacht unterbrochen werden. Ausgenommen sind aber islamistische Milizen wie etwa die Terrormiliz IS und die Kämpfer der früheren Al-Nusra-Front. In der Türkei hat ein Terrorprozess gegen eine bekannte Schriftstellerin angefangen. Sie heißt Asli Erdogan und ihr wird vorgeworfen, dass sie Mitglied der verbotenen Kurdenorganisation PKK sein soll. Das macht die Anklage daran fest, dass sie Kolumnen für eine Zeitschrift geschrieben hat, die als Sprachrohr der PKK gilt. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul fordert lebenslange Haft für Asli Erdogan. Ihr Anwalt hofft auf einen Freispruch.
Asli steht nach wie vor unter Schock. Sie hat nicht mehr getan, als unter den damaligen Gegebenheiten Gebrauch von der Presse- und Meinungsfreiheit zu machen. Sie hat von unverhältnismäßigem Vorgehen der Sicherheitskräfte und von Amtsmissbrauch gesprochen. Als eine Autorin und Menschenrechtlerin sieht sie das als normale Kritik an. Sie kann deshalb nicht verstehen, warum ihr nun Terrorpropaganda vorgeworfen wird.
Unter dem gleichen Vorwurf ist heute ein zweiter prominenter Autor in der Türkei festgenommen worden. Ahmet Cek soll Terrorpropaganda verbreitet haben, und zwar, indem er unter anderem in der oppositionellen Tageszeitung Cumhuriyet türkische Geheimdienste kritisiert hatte. Die israelische Regierung ist sauer, und zwar nicht nur wegen einer UNO-Resolution gegen ihre Siedlungspolitik, sondern auch wegen Aussagen von noch US-Außenminister John Kerry. In seiner letzten großen Rede zur Nahostpolitik hat der nicht um den heißen Brei geredet, sondern sich klar positioniert im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Er fordert unmissverständlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Ins Visier nahm er dabei die umstrittene Siedlungspolitik der israelischen Seite. Er sagte, der Status quo bedeutet, dass es nur einen Staat geben kann, und das führe zu einer andauernden Besatzung.
The status quo is leading towards one state and perpetual occupation.
Israels Premier Benjamin Netanyahu reagierte mehr als verschnupft. Er nahm direkt nach der Kerry-Rede im Fernsehen Stellung.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich überrascht war. Darauf konzentriert sich also der Außenminister der Vereinigten Staaten, der größten Weltmacht, in einer einstündigen Rede. Der gesamte Nahe Osten steht in Flammen, ganze Staaten brechen zusammen, der Terror wütet und der Außenminister greift eine Stunde lang die einzige Demokratie im Nahen Osten an.
Gleicher Ansicht ist offenbar der künftige US-Präsident Donald Trump. Der twitterte, Israel habe in den USA mal einen guten Freund gehabt. Das sei jetzt nicht mehr so. Trump versprach, nach seiner Amtsübernahme am 20. Januar werde sich das wieder ändern.
Und sonst in der Welt?
Ein Wort für den Tod durch Überarbeitung gibt es wohl nur auf Japanisch. Karoshi heißt dieses Phänomen. Allein im letzten Jahr wurden in Japan offiziell 93 Todesfälle auf Überarbeitung zurückgeführt. Schätzungen zufolge haben sich tausende weitere Menschen wegen Problemen am Arbeitsplatz selbst umgebracht. Der Chef der größten japanischen Werbeagentur Dentsu ist jetzt wegen eines solchen Falls zurückgetreten. Er sagte, dass er sich mit für den Tod einer 24-jährigen ehemaligen Mitarbeiterin verantwortlich fühle. Die junge Frau hatte sich letztes Jahr an Weihnachten in einem Wohnheim des Unternehmens umgebracht. Japanische Medien berichteten, dass sie jeden Monat rund 100 Überstunden gemacht hatte. Vor kurzem hatten die Behörden angekündigt, in dem Fall ermitteln zu wollen. Zum Straßenbild in New York gehören ab sofort auch Polizisten, die einen Turban tragen. Die New Yorker Polizei erlaubt nämlich ihren Mitarbeitern, die der Sikh-Religion angehören, auch während der Arbeit ihre Kopfbedeckung zu tragen. Dafür gibt es jetzt sogar Polizeiturbans. Die sind dunkelblau und haben vorn das Logo der Polizeibehörde drauf. Bisher hatten die Sikh-Officer über ihrem Turban grundsätzlich das offizielle Polizeikäppi tragen müssen. Das fällt damit weg. Auch beim Bad kommt die Polizei ihren religiösen Mitarbeitern entgegen. Sie dürfen jetzt auch ihren Bart stehen lassen, zumindest bis zu einer Länge von knapp 1,5 Zentimetern. Bei der New Yorker Polizei arbeiten etwa 160 Polizisten, die der Sikh-Religion angehören. Für Fußballprofis ist die chinesische Liga bis jetzt sportlich nicht unbedingt ein Traumziel. Aber was den Verdienst angeht, da machen die Chinesen den großen europäischen Clubs inzwischen ordentlich Konkurrenz. Neuestes Beispiel ist der argentinische Stürmer Carlos Tevez. Der wechselt von seinem Heimatverein Boca Juniors in Buenos Aires zum Erstligisten Shanghai Shenhua und wird dort vermutlich der bestbezahlte Fußballer der Welt. Tevez soll argentinischen Medien zufolge ein Gehalt von rund 3 Millionen Euro pro Monat bekommen. Der chinesische Fußball versucht sich seit einiger Zeit mit viel Geld international interessant zu machen. Zuletzt hatte ein anderer Verein in Shanghai den brasilianischen Nationalspieler Oscar für etwa 70 Millionen Euro eingekauft. Auch der deutsche Weltmeister Lukas Podolski hat schon ein Angebot aus China bekommen.
Wissensnachrichten.
Silvester ist schon übermorgen und dann trinken die meisten wahrscheinlich ein Schlückchen Sekt oder sogar Champagner. Und wer gern ein paar Klugscheißer-Facts zum Getränk mischen möchte, der sollte jetzt gut zuhören. Sophie Stiegler, du hast dir angeschaut, was die Physik uns darüber sagt, warum uns Champagner schmeckt und wie er vielleicht noch ein bisschen besser schmecken könnte.
Die Blubberblasen sind super wichtig. Also man sagt schon länger, dass die Kohlensäurebläschen im Sekt oder im Champagner möglichst klein sein sollen. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass der Wein besonders gut ist. Aber jetzt kommen Forscher aus Reims nahe der Champagne, also der Region in Frankreich, wo der Champagner herkommt. Und die sagen, das stimmt gar nicht.
Und das wissen die jetzt so genau, weil die sich ordentlich durchgetrunken haben, oder wie?
Genau, nee, darüber sagen sie nichts in ihrer Veröffentlichung. Die schreiben nur, dass sie sich mit Highspeed-Kameras angeschaut haben, wie die Bläschen sich erstmal an der Glasinnenwand bilden. Dann steigen sie so an die Oberfläche rauf und platzen da. Und wenn das passiert, also wenn die platzen, dann reißt eine Blase die anderen wie so eine Lawine mit. Und daraus entstehen dann Muster, wie so viele kleine Blüten. Das passiert immer wieder, bis dann die Kohlensäure alle ist. Und das Ergebnis war, am besten für den Champagner waren Blasen von etwa 1,7 Millimeter. Also so ungefähr so ein halbes Pfefferkorn. Die kleinen Champagnerbläschen, die angeblich so toll sein sollen, die waren interessanterweise die schlechtesten.
Was heißt denn jetzt schlecht oder besser? Dass der Wein dann besonders gut schmeckt?
Genau, also je größer die Bläschen sind, desto mehr von denen platzen gleichzeitig an der Oberfläche. Und das ist gut, weil sie Aromastoffe in der Luft über dem Getränk verteilen. Die Forscher sagen, in diesen Bläschen, da ist sowas wie ein Geschmackskonzentrat drin. Und das wird mit raufgenommen, wie so in einem Aufzug, an die Sektoberfläche oder Champagneroberfläche und kommt dann da in die Luft. Und wenn wir dann trinken, dann atmen wir das Ganze ein. Und das bestimmt ja mit, was wir schmecken. Also die Nase isst ja sozusagen mit.
Also beim nächsten Glas Champagner messe ich mal nach, ob es die 1,7 Millimeter tatsächlich sind. Mhm. Dann weiß ich auch schon, was ich Silvester mache. Du kannst mir jetzt aber noch sagen, wo ich vielleicht hinfahren sollte an dem Tag. Da stehen die Chancen nämlich ganz gut auf ein gratis Feuerwerk sozusagen.
Ja, das ist zwar nicht bunt, aber immerhin leuchtet es. Ein Forscherteam aus den USA und aus Brasilien, die haben eine Karte rausgegeben, wo die meisten Blitze einschlagen. Und wenn du jetzt zum Maracaibo-See in Venezuela fährst, dann hast du ziemlich gute Chancen, an egal welchem Tag im Jahr eigentlich, da Blitze zu erleben. Pro Jahr kommen da nämlich etwa 230 Blitze pro Quadratkilometer runter. Und auch jetzt zum Beispiel im Kongo-Becken in Afrika, da ist so ein Gewitter-Hotspot und in Pakistan und in Guatemala findet man sowas auch.
Und weiß man, warum es da so viel blitzt an diesen Orten?
Meistens sind hohe Berge in der Nähe und die helfen dabei, dass warme Luft zum Beispiel über einem See auf kalte Luft aus den Bergen trifft und dann entstehen Gewitter und auch Blitze. Am Maracaibo-See sind es übrigens so viele, dass der See in der Kolonialzeit von Seglern sogar als so eine Art Leuchtturm für die Navigation genutzt wurde.
Und wir bleiben nah am Wasser, aber reisen in Gedanken nach Schottland und da zur Inselgruppe St. Kilde. Die Bewohner da hatten nämlich früher einen sehr seltsamen Speiseplan.
Allerdings, die haben 18 Seevögel und 36 Seevogeleier gegessen, und zwar am Tag. Das steht in historischen Dokumenten, die schottische Archivare jetzt ausgewertet haben. Demnach haben so etwa um 1760 auf der Insel Hirte 90 Menschen gelebt und die hatten diesen irren Eierkonsum. Also 36 Eier und 18 Vögel am Tag, das kann man eigentlich kaum glauben. Aber es waren zum Beispiel Papageitaucher dabei und das sind Vögel, die ziemlich klein sind und die waren wohl eher so ein kleiner Snack zwischendurch.
Dankeschön. Sophie Stiegler mit unseren Wissensnachrichten für heute.
Wetter.
Der Tag geht heute überall kalt und trocken zu Ende. Morgen gibt es dann im ganzen Land wieder viel Sonne und nur wenige Wolken. Höchsttemperaturen liegen im Süden bei minus einem Grad. Im Rest des Landes wird es ein bisschen milder mit bis zu plus 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.